Gnade sei mit euch, liebe Geschwister, Freunde und Gäste hier in Gnadental und zu Hause oder wo auch immer Sie gerade sind. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem kommenden Herrn. Amen. Die meisten freuen sich auf die kommenden 4 Wochen. Es ist eine Zeit der Vorfreude. Mit jeder Kerze wird es Woche für Woche heller in unseren Wohnungen, in der Kirche, in der Welt. Ein Adventslied drückt das ganz praktisch aus. Singet fröhlich im Advent, lasst nun alles trauern. Seht, das erste Licht schon brennt, lang wird's nicht mehr dauern, bis in alle Dunkelheit strahlen hell die Kerzen. Singet fröhlich im Advent, singt mit frohem Herzen. Dieses Lied leugnet nicht das Dunkel in der Welt. Es stimmt ja auch in diesem Jahr wieder: Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker. Auch das ist schon eine ganz alte Erkenntnis. Dieser Zustand des globalen Dunkels mit Perspektiv und Ziellosigkeit bildete den Hintergrund für das Licht, das durch Jesus Christus in die Welt kam. Aber Adventszeit ist nicht in erster Linie Wartezeit auf Weihnachten, sondern eher eine Zeit der Besinnung, der Ausrichtung auf ein Leben in der Erwartung des Herrn und der Vorbereitung auf sein Kommen, auf sein Wiederkommen. Aber wie soll ich ihn empfangen? Der Prophet Jeremia hatte auch mit dieser Dunkelheit und der Hoffnung auf mehr Licht zu tun. Sein Text mit den Zeitansagen, die wir in der ersten Lesung gehört haben, kommt aus einer Epoche, in der Ruhe und Frieden unerreichbar schienen. Auf den ersten Blick sind Jeremias Worte leicht zu verstehen und wir werden vielleicht gemerkt haben, dass sie gut zu einem ersten Advent passen. Jeremia sagt: Siehe, Tage kommen, so Gottes Spruch, da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. Das mit dem Spross klingt so beim ersten Hören ein bisschen zu botanisch. Gemeint ist, dass Gott aus der Nachkommenschaft des Königs David einen Mann berufen will, der dem Namen David wieder Ehre machen wird. Er wird als König herrschen und weise handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden, Israel kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den Namen geben: Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und auch Jeremias zweite Zeitansage ist erfüllt von einer Perspektive der Hoffnung. Darum siehe, Tage kommen, so Gottes Spruch, da sagt man nicht mehr: So wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern: So wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel aus dem Nordland und aus allen Ländern, in die er sie verstoßen hatte, heraufgeführt und zurückgebracht hat, dann werden sie auf ihrem eigenen Boden wohnen. Es kommt eine neue Zeit, ein neuer König mit Recht und Gerechtigkeit, ein neues Wunder Gottes, die Heimkehr der Zerstreuten. Soweit Jeremias Botschaft und das alles an einem ersten Advent. Klar, der König ist Jesus, wir haben es gehört, er reitet in die Stadt ein und die Menschen jubeln ihm zu. Siehe, dein König kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Alles klar. Wer mich kennt, freut sich, endlich ist es mir gelungen, mal eine kurze Predigt zu halten. Aber so eine einfache Baukastenkonstruktion ist das hier nicht. Wir sollten uns diese Zeitansagen ein bisschen gründlicher ansehen, damit uns ein Licht aufgeht und wir feststellen können, dass der Text von einer einzigartigen Hoffnung auf Ruhe und Frieden spricht. Dazu müssen wir den Propheten Jeremia ein bisschen unter die Lupe nehmen. Von keinem anderen Propheten wissen wir ja so viel über seine Biografie wie von ihm. Jeremia wurde als junger Mann von Gott in Dienst genommen. Sag jetzt bloß nicht, du bist zu jung. Es sah übel aus in Jerusalem und Umgebung, keine Spur von Recht und Gerechtigkeit. Witwen und Waisen bekamen ihr Recht nicht. Vor Gericht wurde gelogen, denn die Richter waren bestechlich. Die Armen wurden vergessen, aber die Reichen ließen es sich gut gehen. Vorhin haben wir gehört, ein Prophet erzählt den Menschen, was Gott zu ihm sagt. Jeremia sprach zum Volk Israel als beauftragter Bote in schwerer Zeit. Seine Dienstzeit umfasste 40 Jahre. Während dieser Zeit regierten 5 verschiedene Könige über das kleine südliche Reich Juda, aber nur einer von ihnen setzte positive Maßstäbe. Jeremia war ein Unruhestifter. In Gottes Namen rief er: Ändert euer Leben, so geht es nicht weiter, sonst geht ihr unter. Gott wird nicht länger tatenlos zusehen. Er wird euch ein böses Ende bescheren. Die Babylonier werden dieses Land einnehmen und alles zerstören. Kehrt um. Das war's. Damit wird man nicht beliebt. Deshalb hören Sie nicht auf ihn, eigentlich die ganzen 40 Jahre lang nicht. Kein Wunder, dass Jeremia in eine schwere Krise kommt. Zum Schluss bekommt Jeremia es mit dem letzten jüdischen König zu tun. Dieser Mann trägt einen großen Namen, Zedekia. Gott ist meine Gerechtigkeit. Aber er ist eine abschreckende Persönlichkeit. Er ist eine Marionette des babylonischen Königs. Er ist auch innenpolitisch schwach und er wiederholt alle Fehler, die seine Vorgänger auch begangen hatten. Schließlich werfen sie Jeremia in eine Zisterne, glücklicherweise ausgetrocknet, aber trotzdem tief und dunkel. Einer der wenigen aufrechten und anständigen Beamten am Hof rettet ihn. Aber danach geht es bergab, bis das Reich im Jahr 587 vor Christus von Nebukadnezar, dem babylonischen König, einfach annektiert wurde. Die Elite des Landes wurde dorthin ins Exil geführt. Jeremia hätte sich in Sicherheit bringen können, aber er tut es nicht. Er bleibt, wo er ist. Er nimmt den schwierigen Auftrag Gottes bis zum Ende an. Vorhin haben wir aber auch gehört, ein Prophet ist ein Mensch, der in seinem Herzen mit Gott redet. Herr, gibt es noch Hoffnung auf die Könige? Nein, sie haben völlig versagt. Sitzt noch einer auf Davids Thron? Nein, die Königsfamilie stirbt aus. Ist Jerusalem noch ein Ort der Hoffnung? Nein, Jerusalem ist ein Trümmerhaufen. Haben die Armen, was sie brauchen? Wird ehrlich Gericht gehalten? Bekommt jeder eine faire Chance zum Leben? Nein, es ist Krieg. Jeder nimmt sich, was er kann, und die Schwächsten gehen unter. Jeremia, hör und sprich. Siehe, Tage kommen, da werde ich aus der Nachkommenschaft des Königs David einen Mann berufen, und wenn er regiert, dann wird es fair und gerecht zugehen. Recht und Gerechtigkeit, das wird sein Motto sein, und daran wird man seinen Regierungsstil erkennen. Er wird der wahre Zedekia sein. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Und dann werden die Menschen gut schlafen, sorgenfrei leben und ohne das Gefühl der Bedrohung ihre Tage verbringen. Jeremia, hör und sprich. Siehe, Tage kommen, da hole ich das zerstreute Volk aus dem Nordland und allen Ländern, in die sie verstoßen hatte. Dann werden sie auf ihrem eigenen Boden wohnen. Liebe Geschwister, wir können glauben, dass sich diese zweite Zeitansage bereits erfüllt hat. Zu einem großen Teil jedenfalls. Morgen vor 74 Jahren stimmte die UNO für den Teilungsbeschluss für Palästina. Man muss dabei bedenken, dass 1947 nur 57 Staaten dazu gehörten. 33 waren für diesen Teilungsbeschluss, 13 dagegen, 10 enthielten sich und Thailand nahm an der Abstimmung nicht teil. Also ein völlig anderes Bild, als wir es heute mit 193 UNO-Staaten haben. Palästina wäre gern der 194. Heute käme der damals gezählte Mehrheitsprozess nicht mehr zustande. Aber 1947 wurde die Erwartung der Juden Wirklichkeit, dass sie ein Gebiet für einen neu zu etablierenden Judenstaat einnehmen konnten. Diese Erwartung hatte sie wachgehalten. Das war Voraussetzung für die Realisierung eines Verses aus dem heutigen Text, zurückgebracht aus allen Ländern. Dann werden sie wieder in ihrem Heimatland wohnen. Es dauerte noch 167 Tage, bis der Staat Israel am 14. Mai 1948 ausgerufen wurde. Wichtige Voraussetzungen waren nun vorhanden. Aber zum Zeitpunkt der Staatsgründung war von einem Exodus aus dem Nordland und aus allen Nationen der Welt noch nicht viel zu erkennen. Warum? Wir gehen ziemlich weit zurück. Nach der Niederschlagung des Aufstandes 135 nach Christus hatte der römische Kaiser Hadrian jegliche jüdische Präsenz in Israel verboten. Aber schon in der Mitte des 5. Jahrhunderts kamen wieder Juden nach Jerusalem. Später, 1099, machte ein Massaker der Kreuzfahrer der jüdischen Gemeinde ein Ende. Bis 88 Jahre später, nach dem Sieg des Sultans Saladin über die Kreuzritter, wieder Juden in die Stadt zurückkehrten. Durch die Vertreibung von Juden aus Spanien und durch die Inquisition im Europa des 15. Jahrhunderts kamen wieder größere Gruppen von Juden nach Jerusalem. Im Jahr 1700 lebten 1200 Juden in Jerusalem. Und auch wegen starker Zuwanderung aus dem Osmanischen Reich nahm die Zahl schnell zu. Die uns hier vermutlich am meisten bekannte Gruppe der Juden, die Chassidim, organisierten eine erste Aliyah, einen Einwanderungsprozess Mitte des 18. Jahrhunderts. Ab 1830 gab es immer wieder Einwanderungswellen aus Europa, Nordafrika, dem Orient, der arabischen Halbinsel und über die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert erstmals auch aus Russland, weil es dort zunehmend schwere antijüdische Pogrome gab. Auch die russische Revolution und Wirtschaftskrisen in Polen und Litauen brachte neue Einwanderer ins Land, wenn es ihnen denn gelang, an den Behörden der britischen Mandatsgebietsverwaltung vorbei einzureisen. Die letzte große Aliyah vor der Staatsgründung wurde durch die Machtergreifung und die drohende Ausdehnungspolitik der Nationalsozialisten in Deutschland verursacht. Was Juden im Lauf der Geschichte durchgemacht haben, hat kein anderes Volk der Weltgeschichte in diesem Maß erlebt. Weil Gott zu seinem Wort steht, durften sie nach fast 2000 Jahren in ein eigenes Land zurückkehren. Ich kann hier gar nicht auf alle Verheißungen Gottes gegenüber Israel eingehen. So viele Verheißungen sind von Anfang an schon wahr geworden. Israel ist eine Nation. Die Steppe blüht. Früchte aus Israel werden weltweit exportiert. Hebräisch ist eine lebendige Alltagssprache. Eine Verheißung nach der anderen wird wahr. Ich erinnere mich an einen Hauskreisabend in der Berliner Schwesternkommunität Anfang 1984. Jemand hatte ein neues Buch mitgebracht. Der zweite Exodus, Untertitel Norden, gib heraus. Meine Frau und ich erfuhren dadurch Neuigkeiten, die eigentlich uralt waren, aber die wir nie beachtet hatten. Natürlich kannten wir Prophetenworte, dass Gott sein Volk vom Osten ins Heilige Land führen, vom Westen her sammeln und dem Süden zurufen wollte, halte nicht zurück. Aber ich war nie auf den Gedanken gekommen, dass aus der Perspektive Israels im Norden die Sowjetunion lag. Eine damals vorliegende Schätzung besagte, dass 1983 etwa 1,8 Millionen Juden auf Ausreise nach Israel hofften, die Sowjetregierung aber niemanden mehr ausreisen ließ. Damals war der Eindruck stark, sehr stark, dass sich bald dies und das ändern würde und viele, ich nenne das mal jetzt Boten Gottes, in die Sowjetunion reisten, um Juden auf die biblischen Zusammenhänge hinzuweisen. Bereitet euch vor. So wie damals euer Volk in kürzester Zeit Ägypten verlassen musste, so kann es auch morgen mit euch geschehen. Dieses dramatische Ereignis würde den Auszug aus Ägypten in den Schatten stellen. Nun, von einem auf den anderen Tag ging das nicht. Aber seit dem Amtsantritt von Michail Gorbatschow 1985 wurden die Ausreisebestimmungen dort gelockert. Erster Höhepunkt waren 50.000 Ausreisende in einem Jahr. Aber die fuhren nicht nur nach Israel, sondern auch in die USA. Ab 1989 auch in die noch bestehende DDR und ab 1991 in das ganze Bundesgebiet. Das war politisch nicht leicht umzusetzen. Die Einwanderung jüdischer Kontingentflüchtlinge nach Deutschland endete 2004. Es führte zu starken Verstimmungen mit Israel, dass in einem Jahr 8.000 Juden mehr nach Deutschland als nach Israel ausreisten. Über 220.000 sind inzwischen nach Deutschland eingewandert, aber nur 85.000 haben sich jüdischen Gemeinden angeschlossen. Man kann sagen, hätte diese Einwanderung nicht stattgefunden, gäbe es im heutigen Deutschland außerhalb der Großstädte wohl kaum noch jüdische Gemeinden. So sind Deutschland und die USA die Hauptkonkurrenten für Israel bei der Einwanderung von Jüdinnen und Juden aus dem Nordland. Es gibt in den Nachfolgestaaten der UdSSR noch immer Menschen jüdischer Nationalität. Viele sind außerhalb jeglicher Tradition und Belehrung aufgewachsen und wissen von ihrer ursprünglichen Identität fast nichts mehr. Es soll ihnen dennoch angeblich besser gehen als früher, auch durch staatliche Förderprogramme. Es steht mir nicht zu, hier zu urteilen oder gar zu verurteilen, dass die nicht auch ausgereist sind. Aber wir stellen fest, Gott hat sein Versprechen eingehalten. Der Norden hat herausgegeben und zahlenmäßig sind da wirklich mehr Leute unterwegs gewesen als beim Auszug aus Ägypten. Aber das hat Gott ja schon öfter mit seinem Volk erleben müssen, dass es sich eigene Wege sucht. Eine Mahnung auch an mich persönlich, Türen, die offen stehen, nicht zu übersehen. Das Heil, die Rettung zu versäumen. Damals im Hauskreis konnten wir es jedenfalls einerseits kaum glauben und andererseits kaum erwarten, dass sich die Türen des Nordlands so stark öffnen würden. 600 Jahre nach Jeremia zieht ein Wanderprediger auf einem Esel in Jerusalem ein. 600 Jahre hatten sie gehofft, gebangt, gewartet, sich gesehnt. Dann zieht Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein. Sie stehen an den Straßen und jubeln ihm zu, sie feiern ihn. Der König kommt. Seine Taten verbreiten Gerechtigkeit und Recht. Er sammelt die Verlorenen aus allen Ecken und Winkeln des Landes. Er hat ein Herz für die Übersehenen und die Armen. Er heilt die Zerbrochenen. Er lehrt sie alle, zu Gott Vertrauen zu fassen, lieber Vater im Himmel sagen zu dürfen. So regiert Jesus. Er überbietet alles, was wir an ehrwürdiger Tradition aus der Vergangenheit kennen. All unsere Hoffnung auf Menschen ist auch in unserer Zeit gerade wieder zugrunde gegangen. Aber er ist der König. Das ist die Adventsgeschichte. Jesus, der König. Er regiert bei seinem ersten Kommen noch auf ungewohnte Weise. Er regiert, indem er heilt. Er regiert, indem er einen kleinen Kreis von Menschen gründet und ihn in seine Pläne einweiht. Er regiert, indem er Menschen so tief ins Herz spricht, dass sie ihr Leben ändern. Er regiert, indem er die sammelt, mit denen sich sonst keiner abgeben will. Er regiert, indem er sich hingibt und opfert. Den Mächtigen dieser Welt muss immer jemand aufs hohe Ross helfen. Ich muss dabei immer an Kaiser Wilhelm denken, der am Ende des vorletzten Jahrhunderts auch hoch zu Ross mit Tschingerasabum in Jerusalem einzog. Welch ein Kontrast. Der König Jesus steigt vom Esel herab und dient den Menschen. Wir dürfen die Hilfe Jesu nachher bei einer persönlichen Segnung erbitten und seine Nähe zusagen lassen. Nutzen Sie dieses Angebot. Glauben Sie die Botschaft dieses Herrn, der schon da ist, der war und der kommen wird. Die Adventsbotschaft will eine Stärkung für Sie sein gegen alle Grausamkeiten und Dunkelheiten des täglichen Lebens in der Familie und in der Arbeitswelt. In dieser Hoffnung lasst uns einstimmen in den Gesang der Menschenmenge. Hosianna, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Wir singen das zweimal.
Hosianna, Hosianna, gelobt sei der, Herr, da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Hosianna, Hosianna, gelobt sei der, Herr, da kommt.
Wohl allen, die ihn erwarten. Amen.